Ja, willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge und heute wird es um das Thema Einsatzverbote in der Zeitarbeit gehen. Ist irgendwie schon ein cooler Titel, finde ich. Einsatzverbote, immer wenn es Verbot irgendwo dran steht, dann gucken die Leute da mehr rein. Aber das wird sicherlich sich hier hauptsächlich an Neugründer, Startups und Leute, die sich über Zeitarbeit informieren möchten, gehen. Aber auch sicherlich den einen oder anderen, der auch schon in der Zeitarbeit ist, aber vielleicht gar nicht mit dem Bereich Berührungspunkte hatte und deshalb sich auch gar nicht gefragt hat, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Gibt es da irgendwelche Gefahren? Worauf muss ich achten? Und wenn man sich in seinem gewohnten Umfeld bewegt, dann passiert ja in der Regel auch nichts, es sei denn, und wenn dann ein Verbot kommen würde, würde man das sicherlich mitbekommen, so wie jetzt aktuell vielleicht auch in der Pflege im Gespräch ist. Aber da das Thema ja wichtig und auch rechtlich brisant ist, habe ich natürlich wieder einen Experten aus dem Bereich Arbeitsrecht von CMS, den Dr. Alexander Bissels. Viele meiner treuen Podcast-Zuschauer und Hörer werden ihn natürlich schon kennen. Alex, ich bin froh, dass du wieder dabei bist. Und heute Thema Einsatzverbote in der Zeitarbeit.
Ja, hallo lieber Daniel, vielen Dank für die erneute Einladung zu diesem meines Erachtens praktisch relevanten und natürlich auch gleichsam spannenden Thema.
Ja, okay. Dann starten wir mal direkt. Was ich immer häufig habe, bin ja auch in der Pflege tätig und da kommt das ein oder andere Mal eine private Anfrage von jemandem, der zu pflegen ist, ob wir dem auch eine Pflegekraft überlassen dürfen. Dürfen wir, das ist die Frage, an Privatpersonen überlassen?
Ja, also die Frage kann man mit einem uneingeschränkten Ja beantworten. Es ist gesetzlich grundsätzlich nicht reglementiert oder reguliert, dass auf Endleiherseite eine gewisse Rechtsform vorausgesetzt wird, um als, jetzt das böse Wort, Endleier fungieren zu können, also als derjenige, der dann weisungsgebend die betreffende Person in seine betriebliche Struktur integriert. Heißt also, es kommt nicht darauf an, ob es eine Kapitalgesellschaft, also GmbH, AG, UG, GmbH und KKG, also alles, was es da gibt, oder ob es dann um eine natürliche Person geht, also wie du ja gerade sagtest, eine Einzelperson, die dann entsprechend gepflegt werden möchte oder in einem Haushalt dann lebt, wo dann da weitere Angehörige sozusagen die Personen dann beauftragen, um eine andere Person zu pflegen.
Ich habe einen neuen Kundenkreis erschlossen gerade, Alex. Ich werde jetzt gleich mal das Telefonbuch durchtelefonieren.
Und der Bedarf an Pflege ist ja ungefähr 82 oder 84 Millionen
also Bundesbürger, die das Geschäftsmodell gerade entdeckt, also eine neue Kundengruppe. Naja, alles gut. Da war ich mir selber auch unsicher, ob da gewisse Regulatorien sind, ob privat oder geschäftlich. Sehr, sehr cool, haben wir jetzt sehr schnell auch lösen können. Und das war ja ein klares Ja, darf ich. Das mag ich, da kann ich mit arbeiten. Und ob das jetzt auch immer preislich auch zusammenkommt, das muss man da mal sehen. Aber so grundsätzlich ist das ja schon mal gut zu wissen. Ja,
übrigens ein Gedanke, wo wir gerade diese Konstellation ansprechen. Ich hatte das übrigens auch mal, da ging es dann auch um die Pflege eines Angehörigen. Und Endleier sollte aber nicht dann, also diese Person, die es zu pflegen galt, oder die Angehörige sein, sondern eine Kapitalgesellschaft, die dann dieser dritten Person gehörte und über diese sollte dann entliehen werden und dann die Pflege dieser Person erbracht werden. Da kommt man natürlich dann so ein bisschen in die Schwierigkeit, haben wir da eine Kettenüberlassung, ne? Denn die Gesellschaft selbst hat kein Interesse an dieser Pflegedienstleistung gehabt, sondern sollte dann weitergereicht werden an eine weitere Person, die Weisungen erteilt, um dann die zu pflegende Person zu versorgen. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht über die Bande spielt und jemand dann sich als Endleier geriert oder auch als solcher im Vertrag aufgenommen wird, wenn die Weisungen dann von einer dritten Person ausgeübt werden. Ne? Also möglicherweise dann auch weiteren Angehörigen im Haushalt, die das dann konkretisieren.
Und was natürlich auch wichtig ist, was man natürlich auch erwähnen muss, wir dürfen natürlich nicht mit den Kassen abbrechen. Das heißt also, diese Leistung ist auch nicht gefördert oder sonstiges, sondern das müsste maximal der zu Pflegende, die Person, die uns beauftragt, dann abklären. Ja, weil wir können natürlich nicht mit den Krankenkassen und Pflegekassen abrechnen. Das ist natürlich auch nicht möglich, ne? Deshalb ist vielleicht dieses Geschäftsmodell direkt schon wieder ad acta gelegt, weil das ist so ein bisschen das Thema dabei. Ja, können wir denn grundsätzlich, Alex, ab wann darf ich denn überhaupt Personal überlassen? Ja, lass uns vielleicht nochmal damit einmal kurz zu den Basics. Ab wann darf ich denn überhaupt generell an Firmen, an Privatpersonen Personal überlassen?
Na gut, also das ist natürlich relativ einfach zu beantworten. Die Überlassung darf erst starten, also faktisch starten, wenn dann der Mitarbeiter, den es zu überlassen gilt, den ersten Handschlag bei dem Kunden machen soll. Man kann natürlich vorbereitend Verträge abschließen, die auf eine Überlassung gerichtet sind, aber sobald dann der tatsächliche Einsatz erfolgt, ab dem Datum X, 10 Uhr, und wenn dann die entsprechende gewerberechtliche Erlaubnis nicht vorliegt, dann befindet man sich direkt im Rahmen einer illegalen Überlassung mit den daran anknüpfenden Konsequenzen, sprich Fiktion von Arbeitsverhältnissen zum Entleiher beziehungsweise dann auch Ordnungswidrigkeiten etc. pp.
Mhm. Aber ich meine ja auch, damit war so ein bisschen auch gemeint, wir brauchen die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung, die die Agentur für Arbeit halt ausstellt. Die wird die ersten 3 Jahre befristet ausgestellt, darf jährlich dann neu beantragt werden, 3 Monate vor Ablauf.
Muss
wird dann für ein Jahr werden.
Muss, ne? Nicht darf, sondern wenn man das nicht macht, dann ja. Ist sie weg. Ne?
Ja, da ist der feine Unterschied, da hast du natürlich recht. Also muss 3 Monate vor, obwohl ich habe auch anderes gehört. Aber gut, da will ich jetzt nicht, ne? Aber sie muss eigentlich, ne, richtig, spätestens 3 Monate vor Ablauf der Erlaubnis verlängert werden. Und darf dann um ein Jahr dann verlängert werden. In der Regel gibt es dann eine Prüfung der Agentur für Arbeit. Meist kündigt sich dann auch im ersten Jahr mittlerweile der Zoll auch mit an. Allerdings auch da nur, wenn das Zollamt auch nicht Personal hat. Ich hätte jetzt fast fähiges Personal gesagt, das haben die immer. Aber dass die auch dann Mitarbeiter verfügbar haben, auch ein Interesse daran haben, das ist halt zeitlich, weil die können ja nicht überall sein. Kann ja auch parallel einige Sachen dann sein. Und in einigen Städten sind die auch gar nicht aktiv. Und dementsprechend ist es nicht immer so, dass der Zoll dabei kommt. Aber meist bei der ersten Prüfung ist dann der Zoll dabei. Und nach 3 Jahren kann die unbefristete Erlaubnis beantragt werden. Und wenn man die dann bekommt, dann ist die erstmal unbefristet. Man hat trotzdem natürlich regelmäßig auch Prüfungen, aber also dann unregelmäßig Prüfungen. Ja, und das ist eigentlich so die Grundlage, um überhaupt Personal zu überlassen, weil ja auch einige Anfragen im Internet da häufig kursieren, auch gerade bei YouTube. Und das freut mich natürlich auch, schreibt weiterhin gerne in die Kommentare. Aber da kommt halt häufig, kann mich selber überlassen. Ja, kannst du alles machen, haben wir auch letzten Mal im Podcast geklärt. Allerdings musst du dafür die Erlaubnis beantragen. Und das kann ich dir auch schon mal sagen, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das braucht auch eine gewisse Zeit. Wenn du da Beratung, Unterstützung brauchst, melde dich gerne. Ja, also da ist genügend Know-how vorhanden, dass wir dich da auch zu deiner eigenen Zeitarbeitsfirma bringen. So, aber genug der allgemeinen Infos. In welche Branchen derzeit, Alex, dürfen wir denn aktuell nicht überlassen?
Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an. Grundsätzlich gilt ja Vertragsfreiheit, dass man also sozusagen seine Geschäftstätigkeit erstmal unbeschränkt ausrollen kann auf sämtliche Felder, die es dazu beackern gilt. Aber der Gesetzgeber hat einige aus seiner Sicht kritische Bereiche identifiziert. Und da ist an erster Stelle das Verbot der Überlassung ins Bauhauptgewerbe zu nennen, was eben historisch erklärbar ist aus den 70er Jahren. Noch im AEG drinstehend und dann ein weiteres gesetzliches Verbot, was nicht im AEG selber geregelt ist, sondern im sogenannten GSA Fleisch, geht es dann um das Verbot der Arbeitnehmerüberlassung in fleischverarbeitende Betriebe, also Schlachthöfe. Manche werden sich noch erinnern, zu den Zeiten von Corona, aus diesem zeitlichen Zusammenhang stammt das Gesetz, dass es dort dazu Infektionsherden, Infektionsschwerpunkten in solchen fleischverarbeitenden Betrieben gekommen ist. Und darauf hat der Gesetzgeber dann relativ spontan und kurzfristig reagiert und ein Einsatzverbot von Werkverträgen und auch dann tatsächlich Zeitarbeit vorgesehen. Ganz interessante aktuelle Entwicklung auch. Unter gewissen Umständen war es möglich, bis zum 31.03.2024 noch eingeschränkt in diesem Bereich zu überlassen. Jetzt kam aber vor einigen Tagen über den Ticker, dass diese Ausnahmeregelung nicht verlängert wird. Fun Fact, das GSA Fleisch wurde evaluiert, also es wurde aus wissenschaftlicher Sicht von einem Dritten begutachtet, wie gut diese gesetzlichen, Regelungen funktionieren, ob es da weiteren Nachjustierungsbedarf gibt. Und interessant, das Gutachten ergab, dass eben diese tarifliche Ausnahmebestimmung auch weiterhin unter gewissen Umständen in die fleischverarbeitende Industrie zu überlassen verlängert werden sollte. Und Hubertus Heil hat ganz klar gesagt, ja, interessiert mich eigentlich nicht. Ich schließe mich da der Auffassung der NGG, also einer Gewerkschaft, die für diesen Bereich zuständig ist, an und sage, wir brauchen da ein Totalverbot. Und das wird jetzt wohl auch so umgesetzt mit der Folge, dass ab dem 1.4.2024, so sind, da sind wir, dann grundsätzlich keine Arbeitnehmerüberlassung mehr in den fleischverarbeitenden Betrieben mehr überlassen werden, keine Überlassung mehr betrieben werden darf.
Wie die da auf die Idee kommen, auf das schmale Brett kommen, das fragt sich ja die ganze Branche, wie das irgendwie sein kann. Und es ist so ein bisschen auch, das sagen ja auch viele, wir müssen da ein bisschen aufpassen, wenn das einmal so funktioniert hat, dass man ganz schnell das einfach so für eine Branche verbieten kann, dann kommt natürlich der eine oder andere auf den Trichter und sagt, aber zu, da könnten wir doch auch in dem und dem Bereich oder in der und der Branche dann auch wir zum Beispiel auch derzeit die Pflege, Eindämmung der Pflege in der Zeitarbeit ja auch so ein Thema ist, da würden sie das ja am liebsten vor allen Dingen wehren, ne? Also meist die Krankenhäuser und die Gewerkschaften möchten das gerne verbieten, die Zeitarbeit, obwohl wir ja auch erkannt haben und es gibt ja genügend Auswertungen und Umfragen, dass, wenn das passieren würde, ganz, ganz viele aus der Pflege einfach rausgehen würden. Die würden nicht wieder zurück in die Einsätze gehen. Die würden in andere Branchen gehen, würden was anderes machen, weil die dann für die Pflege verloren werden. Und das ist halt so, ist das dann sinnvoll, überhaupt so etwas zu fordern? Und früher war es halt immer so, dass man gesagt hat, in der Zeitarbeit wird nicht gut verdient, die werden nicht gut behandelt, die haben wenig Mitspracherecht. Und jetzt haben wir eine Branche in der Pflege, wo das genau andersrum ist, wo die Mitarbeiter sehr viel Mitspracherecht haben, sehr gut verdienen, sich wohlfühlen, gerne arbeiten und zurück den Weg in diese Branche auch gefunden haben. Und dann soll das verboten werden. Etwas skurril, ja, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen, aber mir ist da auch nicht zum Lachen zumute, weil natürlich auch etwas mit der Branche passiert. Wenn solche Verbote im Raum sind, dann haben viele Leute Angst und Angst ist nie ein guter Begleiter für solche Entscheidungen. Und deshalb hoffen wir mal, dass alle ein bisschen auch mal sich die Auswertung angucken, sich mal einen Experten dazu holen oder einen zweiten Experten auch von mir aus oder die Zeitarbeit auch mal fragen und die Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte fragen, um dieses Ergebnis halt zu vermeiden. Aber die meisten sind sich da auch. Oder was ist so deine Einschätzung, Alex, bevor ich da vorgreife? Was glaubst du, wie wird es kommen?
Du hast ja einen spannenden Punkt genannt, ne? Nämlich, dass man jetzt aus Sicht der Branche, der Überlassungsbranche, da so eine Art negative Vorbildwirkung geschaffen hat, indem man dann, wie jetzt im GSA Fleisch, mehr oder weniger eine ganze Branche rausnimmt und dort die Zeitarbeit verbietet. Du hast genau recht, dass man da sehr vorsichtig sein muss und auch diesen, nach dem Grundsatz wäre, den Anfängen vorgegangen werden sollte, denn wenn sich so ein Modell etabliert, ist man natürlich schnell dabei zu sagen, dann packen wir auch noch andere Branchen irgendwie rein, die auch aus Sicht der Politik dann regelungsbedürftig sind. Und du sagst ganz genau, die Pflege ist ja auch in den letzten Jahren, muss man fast sagen, immer so ein Diskussionspunkt gewesen und jetzt neuerlich dann auch wieder auf die Agenda gekommen durch einen sogenannten Entschließungsantrag des Bundesrates, erstaunlicherweise auch dann mit den Stimmen von unionsgeführten Ländern auf Initiative der CSU aus Bayern. Und dort ging es dann in der Tat darum, Pflege jetzt nicht in Gänze zu verbieten, aber stark zurückzuführen durch gewisse Mechanismen. Gute Nachricht, naja, diese Entschließungsanträge aus dem Bundesrat gekommen, die haben keine Bindungswirkung oder keine verbindliche Aussage treffen die, dass die Politik, also insbesondere dann die Bundesregierung, in gewisser Art und Weise tätig werden zu müssen, sondern das ist dann eben ein Appell an andere politische Stellen, sich dieser Sache anzunehmen. Aber da kann man meines Erachtens vorsichtig Entwarnung geben, weil Karl Lauterbach auch im letzten Jahr schon gesagt hat, dass da keine besondere Interessen- und Gefährdungslage besteht, die dann auf die Art und Weise zu bekämpfen ist, wie man sich das dann eben aus der Pflegebranche dann vorstellt. Meines Erachtens auch vollkommen richtig, denn ob das tatsächlich dazu führt, dass die bislang in Zeitarbeit beschäftigten Personen dann rückkehren in die Stammhäuser, das würde ich mit einem großen Fragezeichen versehen, ist meines Erachtens nicht so, sondern dass man diesen Missstand beziehungsweise den Bedarf an Pflegekräften eher Vorschub leistet, als dass man das Problem behebt. Und das ist ja genau der Punkt. Es geht nicht darum, eine Beschäftigungsform wie Zeitarbeit einzuschränken und zu verbieten, sondern es geht darum, die Einsatz- und Arbeitsbedingungen im Pflegebereich selber zu verbessern, sprich also attraktiver zu machen, dass man eben genau diese Personen anspricht, wieder um rückzuwechseln oder dann eben auch neue Personen aktiviert, sich dann in diesen Bereichen dann zu bewerben, dort Ausbildung zu machen und sich zu betätigen. Das ist der Punkt. Und auch die Gewerkschaften, insoweit muss ich dir da nicht widersprechen, aber da nochmal den Punkt machen, die setzen sich primär gar nicht für ein Verbot ein, sondern denen geht es primär darum, dass man eben die Branchen, also die Pflegebranche selbst wieder attraktiv gestaltet und weniger um diese Verbote. Und ich glaube auch, jetzt mal abgesehen von diesen eher pragmatischen Ansätzen, dass es auch rechtlich schwierig zu begründen ist. Man kann ja als Gesetzgeber nicht einfach ein Gesetz schaffen und dann Betätigungsformen untersagen. Es gibt ja sowas wie unternehmerische Betätigungsfreiheit, Berufswahlfreiheit, die bei solchen Gesetzen, wo dann reguliert wird, beachtet werden müssen. Und da kann man natürlich ein großes Fragezeichen dran machen, ob so ein Eingriff eben verhältnismäßig ist. Allein schon vor dem Hintergrund, dass man sich fragen kann, ist denn diese Maßnahme überhaupt geeignet? Und geeignet wäre sie nur, wenn man einem erkannten Missstand dann sozusagen abhilft. Und das ist hier natürlich ausgesprochen fraglich, ob das Gesetz dann genau dem Zweck dient, den es eigentlich haben soll, nämlich mehr Leute in die Pflege zu bekommen. Und da kann man schon das erste Fragezeichen nachmachen. Und vor dem Hintergrund, ja, ist das eben in der aktuellen Regierung und deren Zusammensetzung auch nicht mehrheitsfähig. Und da muss man gar nicht so richtig Richtung FDP gucken, die man ja sozusagen als Schutzpatron der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit dann jetzt mal so deklarieren kann, sondern das ist auch in den anderen Fraktionen nicht Mehrheitsmeinung, dass man das dann eben wegregulieren sollte. Also vor dem Hintergrund sehe ich da eigentlich gegenwärtig politisch keine Chance, dass das kommt.
Okay, gut. Das stimmt uns doch schon mal positiv. Das sind auch so die Strömungen, die ich auch am Markt so wahrnehme. Aber natürlich, wenn sowas im Raum steht, dann macht sich der ein oder andere über sein Geschäftsmodell halt Sorgen und überlegt Alternativen. Und ob das auch immer so sinnvoll ist, wenn gerade jemand, der sich auf diesen Bereich fokussiert hat, dann auf einmal in andere Geschäftsbereiche wieder geht, diesen Geschäftsbereich vielleicht eher etwas stiefmütterlich dann wieder behandelt, um halt nicht Gefahr zu laufen, irgendwann vor dem Nichts zu stehen, weil wenn, das war ja zum Zeitpunkt auch in der Fleischindustrie der Fall, dass zahlreiche Personaldienstleister nur Personal in dem Geschäftsbereich überlassen haben, sich darauf fokussiert haben. Und auf einmal war das dann nicht mehr möglich und das hat natürlich den einen oder anderen jetzt auch mit Sorge erfüllt und dementsprechend werden sich auch da aktuell Gedanken gemacht, ne? Ist die Pflege weiterhin ein Geschäftsbereich, in dem wir investieren wollen? Wollen wir da unsere Investitionen erweitern? Wollen wir es eher reduzieren? Ich weiß auch, dass viele ihre Firmen versuchen gerade auch abzustoßen, um da einfach Gewissheit zu haben, ja, dass es aktuell noch jetzt interessant ist, dass noch der Markt diesen Geschäftsbereich braucht, dass man da noch Geld für seine Unternehmung bekommt. Und deshalb, tja, spannend zu beobachten, nicht ganz so schön für die Branche, da ist viel Unruhe da. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass es ein bisschen ruhiger wird, dass wir wieder mal ein paar Monate und auch hoffentlich ein paar Jahre wieder einfach nur unser Geschäft machen können. Der Markt reguliert oft selber. Und deshalb muss es immer, wenn von außen Regularien reingebracht werden, Veränderungen, ist nie sinnvoll. Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis und bestimmt auch die Marktwirtschaft. Und deshalb bin ich auf jeden Fall dagegen, dass dort gegengesteuert wird.
Noch ein
Gedanke. Wenn es so schlimm wäre, dann würden die Mitarbeiter ja auch nicht mehr kommen. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Wenn wir so schlecht unsere Pflegekräfte behandeln würden, dann würden die nicht in die Zeitarbeit kommen. Ja, wenn das System nicht funktionieren würde. Wie die Töpfe sind, wie die Gelder sind, habe ich keinen Einfluss drauf. Null. Ich kann auch die Rahmenbedingungen, die meine Mitarbeiter vorfinden, die kann ich natürlich beeinflussen, indem ich halt sage, okay, lieber Kunde, ändere was da dran. Der Mitarbeiter kommt sonst nicht mehr, der ist unzufrieden, der ist unglücklich. Der setzt mir die Pistole auf die Brust und sagt, Herr Müller, wenn sich da was nichts ändert, dann kündige ich, dann gehe ich da nicht mehr in den Einsatz, dann fahre ich da nicht mehr hin. Ja, so, da haben wir schon einen gewissen Einfluss drauf. Aber über die Abrechnungsmethoden und wie das aussieht und wo die Töpfe sind und wie die interne Mitarbeiterzufriedenheit in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen ist. Tut mir leid, habe ich keinen Einfluss drauf.
Aber okay, noch eine Anmerkung, lieber Daniel, dazu. Also es ist natürlich so, dass auch jetzt die Personaldienstleister, jetzt nicht in der Breite, aber einige da auch gut übertrieben haben und da Mondpreise aufgerufen haben, wo man wirklich mit den Ohren schlackert, ne, wenn dann Pflegekräfte überlassen werden sollen. Klar, du sagst natürlich, der Markt macht die Gesetze, Angebot und Nachfrage reguliert das und im Zweifel hat in der Vergangenheit auch ein Krankenhaus gar keine andere Wahl gehabt, als dann sich zu solchen utopischen Preisen auf die Überlastung von Mitarbeitern einzulassen. Aber da, gut, ob man den Personaldienstleistern dann einen Vorwurf draus machen kann, würde ich mit einem Fragezeichen versehen, sondern das sind eben Marktopportunitäten, die eben auch genutzt werden. Aber dass man da einen gewissen Ausgleich schafft, möglicherweise durch Höchstgrenzen, was dann eben verlangt werden kann und so weiter. Und da rede ich jetzt nicht von Faktoren von 1,5 oder irgendwie sowas. Das mag sicherlich vernünftig sein, denn mittlerweile ist es ja so, dass dann auch Klinikbetreiber darauf reagieren und selber schon aus eigener wirtschaftlicher Motivation und Notwendigkeit auch den Bedarf an Zeitarbeitskräften zurückfahren, weil sie diese Kosten schlichtweg nicht übernehmen können. Sprich, also dass dann auch teilweise Betten, Stationen, OP-Säle stillgelegt werden, weil man das eben nicht mehr refinanzieren kann, was natürlich auch jetzt mit Blick auf übergeordnete Interessen der Allgemeinheit nicht das Richtige sein kann, dass man lieber sagt, wir reduzieren hier die Kapazitäten zu Lasten der Allgemeinheit, weil wir es uns ansonsten nicht leisten können, weil wir dann eben unseren Kostenapparat so weit aufblähen, dass wir das nicht refinanziert bekommen und das dann möglicherweise zu einer Gesamtschieflage des Unternehmens führt. Ist keine gesunde Entwicklung, das muss man auch ganz klar sagen. Aber meines Erachtens hilft da nicht der Gesetzgeber, sondern das sind auch dann die selbstheilenden Kräfte der Branche selber, dass man da durch die Verbesserung der Situation in der Pflege auch das Ganze attraktiver gestaltet und das nicht diesen Strom von aus dem Krankenhaus in die Externen dann weiter anschwellen lässt und dass man da schon was organisiert bekommt. Und das ist eben auch eine Tendenz, die man jetzt im Markt beobachtet, dass man auch als Endleier nicht mehr bereit ist, diese utopischen Mondpreise mitzugehen, sondern dass man da auch versucht zu reagieren, auch diesen den Bestandteil an Fremdkräften dort einzuschränken, mit welchen Mitteln auch immer.
Hm. Ja, aber du sprichst es schon an, also der Markt hat auch schon reagiert. Dass natürlich, wenn Angebot und Nachfrage extrem steigen, dass natürlich auch die Marktposition des Mitarbeiters nochmal extrem sich verbessert hat, der halt dann auch dort wesentlich mehr aufrufen konnte und dass natürlich auch mittlerweile die Pflegekräfte mitbekommen haben, der Markt ist umkämpft, es gibt Angebote drauf, es gibt auch einen Wettbewerb und dementsprechend hat sich das vielleicht auch ein bisschen hochgeschaukelt. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Aber wie man jetzt auch feststellt, der Markt reguliert auch wieder. Auch da sind die Stundenlöhne etwas runtergegangen, weil ich habe mal meinen Mitarbeiter gesagt, von mir aus kannst du 100 Euro die Stunde verdienen, aber es muss immer auch einen Kunden geben, der diesen Preis auch mitträgt. Und es sind auch die ersten Mitarbeiter, muss man auch ehrlich sein, die dann wieder abgemeldet werden, weil auch da, wenn ich 10 Mitarbeiter im Einsatz habe und habe einen Mitarbeiter, der ist 15 Euro teurer als die anderen Marktbegleiter, dann melde ich den halt als erstes ab. Und ich glaube, jetzt passiert auch gerade eine Bereinigung, dass gerade diese Dienstleister, die dort ja so Mondpreise auch dann genommen haben vom Kunden, die dann wirklich gesagt haben, die Not dann ausgenutzt haben, aber das ist ja generell unser Geschäftsmodell, ja, dass wir die Not des Kunden ja nicht ausnutzen, sondern der Kunde braucht Personal, wir haben Personal und die müssen wir natürlich auch mit einem gewissen Gewinn auch dann überlassen. Also mit einem, ja, wir müssen ja irgendwo von auch leben. Deshalb immer so ein bisschen pochen da auch zwei Herzen bei mir in meiner Brust zwei Herzen. Und natürlich sage ich auch Angebot und Nachfrage. Ich habe viel Nachfrage, ich habe einen Kandidaten. Und natürlich kannst du dem Kunden anbieten, hör mal zu, normalerweise haben wir den Verrechnungssatz, ich habe aber noch einen Kandidaten, der will aber 2-3 Euro mehr oder 5 Euro mehr. Das ist die Option. Ich kann dir nicht helfen oder ich kann dir da helfen, bitte lieber Kunde, entscheide du. Ja, weil ich würde ihn persönlich normalerweise zu den Stundenlöhnen nicht einstellen. Aber wenn der Kunde sagt, du, pass auf, schick mir, ich kann den Monat gebrauchen, alles gut. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Hauptsache, ich muss eine Station nicht schließen, ich muss den Wohnbereich nicht schließen, muss OPs nicht absagen und. Dann wird natürlich dann auch da, ja, wie will man dann sonst reagieren? Das ist halt so, wenn die Nachfrage da so stark ist, dass du jeden Tag 10-12 Anfragen nicht bedienen kannst, ja, dann überlegst du, was gibt's für Möglichkeiten. Und da ist ein bisschen was passiert, und das reguliert sich gerade wieder und das ist auch gut so. Und Aufforderung an die Personaldienstleister da draußen, nehmt das nicht immer, nehmt nicht da alles mit, sondern guckt auch, dass ihr auch dauerhaft auch irgendwie ein Lohngefüge habt, was auch am Markt umsetzbar ist. Weil ansonsten tut ihr euch keinen Gefallen. Das sind die Mitarbeiter, die am meisten Geld kosten und die am ehesten auch wieder freigesetzt werden, weil der Kunde halt nicht so viel Geld bezahlen möchte. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Alex, es gibt ja noch einen weiteren Bereich, wo jetzt derzeit auch geguckt wird, und zwar bei den Paketzulieferern. War ja auch ein Gespräch, dass dort die Zeitarbeit verboten werden soll, zumindest in der letzten Meile. Kannst du uns da einmal abholen, was da geplant war und wahrscheinlich aber auch schon relativ schnell wieder in der Schublade verschwindet?
Ja, es war im Zusammenhang mit der geplanten oder der jetzt auf den Weg gebrachten Regulation des Postwesens, Postgesetz, und in dem Zusammenhang gab es dann auch eine Initiative aus dem Bundesrat heraus, das allerdings auch dann befeuert durch gewerkschaftliche Motivation oder Ideen, dass man dann eben auf der letzten Meile Fremdpersonal untersagt, eben analog dann dem GSA Fleisch, und das ist eben, um dann den Kreis zu schließen, dem Grundsatz wäre den Anfängen geschuldet, ja, also dass man dann sozusagen was adaptiert, was sich aus Sicht der Fürsprecher in anderen Bereichen bewährt hat, dann eben überträgt in andere Segmente des Wirtschaftslebens, und dabei eben auch ein Begehren aus dem Bundesrat heraus, diese letzte Meile dann nur durch eigene Kräfte erledigen zu lassen, also die Zulieferung der Auslieferung der Pakete und so weiter durch eigene Kräfte nur ausführen zu lassen. Das ist aber auch dann sehr klar von der Bundesregierung, die ja initiativ jetzt tätig werden wird, wenn solche Gesetze geschaffen und dann vorgestellt werden, dass es dann in der Tat von der Regierung zurückgewiesen worden ist und das wohl keine Mehrheit findet. Also da dürfte man sich ähnlich dann wie im Pflegebereich keine Sorgen mehr machen, dass da irgendwas kommen wird. Das ist auch mit Blick auf eben diese grundrechtlichen Erfordernisse, die ich ja schon angesprochen habe, nicht angemessen, einfach dann was wegzuregulieren, wenn man da einen Missstand identifiziert hat. Der Missstand hier im Kurier- und Zulieferbereich ist natürlich ein anderer als in der Pflege, ne? Sondern da gibt es sicherlich gewisse Problematiken mit ja Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis heraus, ne, dass dann eben nicht ordentlich bezahlt wird, Arbeitsschutz und so weiter, ganz klar. Das kann man auch nicht hinwegreden. Aber solche Missstände den Gesetzgeber auf den Plan rufen dürfen, dergestalt, dass man sagt, wir regulieren das weg, das sehe ich eben nicht. Sondern da gibt es eben auch jetzt schon Vehikel, dass dann die Behörden eingreifen können. Es gibt Gesetze, die das sicherstellen, die müssen eben nur vernünftig und in der Breite geprüft und dann auch bei Verstößen sanktioniert werden. Da haben wir den ganzen Baukasten schon im Gesetz drin. Nur, dass das eben nicht gemacht wird. Sei es, dass eben die Kapazitäten bei den Behörden fehlen, sei es, dass man nicht genug Zeit hat, wie auch immer. Ne? Aber das legitimiert nicht, eine gesamte Branche dann mit einem Einsatzverbot zu belegen. Sondern da müssen dann eben die entsprechenden Behörden, die mit der Prüfung beauftragt sind, mit den entsprechenden Kompetenzen, die sie jetzt schon haben, ohne dass man das ergänzen müsste, dann müssen die reingehen und sagen, so, wir machen dann mal Schwerpunktprüfungen dann im Kurierbereich und nehmen uns die Kandidaten, wo wir Missbrauch sehen, nehmen uns mal zur Brust. Alles möglich, muss man nur machen.
Ja, wir können ja auch nicht einfach das Autofahren verbieten, weil wir nicht mehr genügend Polizei haben, die das kontrollieren können. Also man kann das ja irgendwie, ja, Personalknappheit, die Polizei und Verkehr und so, das können wir nicht mehr so richtig kontrollieren. Wir verbieten einfach mal das Autofahren. Ja, und das ist, Flügen können wir auch nicht mehr so regulieren, wir können die Kontrollen nicht mehr machen.
Das finde ich ein super Vergleich. Man kann ja nicht alles, wo es eben Probleme gibt, also wo in der Tat was passiert, was eben allgemein missbilligt wird, wie jetzt im Straßenverkehr. Kann ich sagen, wir haben da Todesopfer, wir haben Verletzte deswegen und wir haben keine Möglichkeiten, das zu kontrollieren, deswegen verbieten wir jetzt das Autofahren. Also das ist natürlich jetzt ein überspitzter Vergleich, ganz klar. Aber genau das ist es ja. Man kann nicht alles, wo man einen gewissen Missstand identifiziert, regulieren, indem man sagt, das darfst du nicht mehr zukünftig. So funktioniert das ja hier in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht, sondern der Gesetzgeber muss sich ja auch mal fragen, brauchen wir ein Gesetz und ist das angemessen, weil das ja auch mal mit der Beschneidung von Rechten Dritter verbunden ist, in dem Fall jetzt von dir genannt, den Autofahrern, in den anderen Bereichen natürlich von denjenigen Unternehmen, die sich gerade in diesem Bereich dann organisieren und grundsätzlich mal frei entscheiden können, wie organisiere ich, wie strukturiere ich meinen Betrieb, wie stelle ich mir das vor. Also es muss ja immer einen Bedarf geben und der Bedarf, den man identifiziert hat, kann man regulieren, aber das muss natürlich auch dann alles verhältnismäßig, sprich angemessen sein.
Mhm. Ja, da gibt's schon so Vergleiche. Auch wenn ich jetzt gerade sagst, so das Fliegen, ne, dann war mal der ein oder andere Flughersteller, Flugzeuganbieter oder die Airline, genau, das ist wahrscheinlich eher, die vielleicht nicht so in die Wartung investiert hat, wo dann Flugzeuge vielleicht abgestürzt sind. Hätte man einfach sagen können, wir können das nicht mehr kontrollieren, wir haben noch ein paar schwarze Schafe identifiziert, wir verbieten jetzt generell mal in Deutschland das Fliegen. Ja, das, auf die Idee wäre überhaupt keiner gekommen. Aber in der Zeitarbeit, ja, da können wir das gerne machen. Na, ist ja eh eine kleine Branche. Wie gesagt, wir haben immer noch, mittlerweile sind wir knapp unter 600.000 Beschäftigte gefallen. Das ist ja schon eigentlich eine dramatische Entwicklung. Also wir müssen jetzt schon gucken, dass das jetzt auch wieder, weil wir sind die Ersten leider, die am Markt immer spüren, wenn es runtergeht. Ja, wirtschaftliche Krisen, wenn die Rahmenbedingungen sich verschlechtern, merken wir immer in der Zeitarbeit leider das als Erstes, weil dann werden die Mitarbeiter abgemeldet. Und die Flexibilisierung, die ja dafür auch da ist, um nicht die eigene Stammbelegschaft zu kündigen, sondern erstmal die Mitarbeiter, die bei Zeitarbeitern eingesetzt sind, die werden erstmal freigesetzt, werden abgemeldet. Und wir sind aber auch die Ersten und deshalb nochmal, ich mag es nicht, wir waren ja letztens auf einer Veranstaltung auch vom GVP zusammen, Alex, wo ich schon das Gefühl hatte, dass es derzeit sehr destruktiv ist und irgendwie überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Da bin ich halt kein Freund von, weil am Ende des Tages muss es weitergehen. Wir müssen immer wieder weitermachen und uns motivieren und Gas geben. Es sind immer noch gut 600.000 Beschäftigte in der Zeitarbeit, vielleicht sind es auch nur 550.000. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht, aber ich will sie auch nicht so dramatisch machen. Sie waren mal bei 700.000, wir waren auch mal bei 1 Million. Ja, ist aber schon ein paar Jahre jetzt her. Und da wollen wir gerne wieder hinkommen. Aber wir sind auch die Ersten, und da könnt ihr euch alle sicher sein, 2008, 2009, damals auch Finanz- und Wirtschaftskrise, danach ging es richtig ab. Ja, weil wirtschaftliche Unsicherheit die Firmen eher dann dazu motiviert, temporär Mitarbeiter über die Zeitarbeit wieder einzustellen. Und dann müssen wir da sein. Und bis dahin wird eine Marktbereinigung passieren, der Kuchen wird neu verteilt. Sei bitte dabei, gib weiterhin Gas, um dann diesen Aufschwung auch wieder mitzuerleben. Und in der Zeit musst du halt gucken, vielleicht die Kostenstruktur ein bisschen senken, vielleicht auch investieren. Gerade wer in dieser Zeit investiert hat, in Personal, in Mitarbeiter, in Sichtbarkeit, der ist nachher auch als der Gewinner aus so einer Krise hervorgegangen. Und deshalb bleib hart, gib weiterhin Gas und kämpf dafür. Und dann wirst du auch wieder bessere Zeiten erleben, als das vielleicht aktuell den Anschein hat auch nur. Ja, so, oder?
Absolut. Nee, also ich bin ganz bei dir. Die Zeitarbeit ist natürlich ein Frühindikator für sich abkühlende Wirtschaft, wie man das jetzt ja gerade vernimmt, aber gleichzeitig natürlich auch ein Frühindikator, wenn es wieder aufwärts geht. Und das wird ja irgendwann hoffentlich bald wieder sich verbessern. Und da sind natürlich auch die Dienstleister, die ersten, die dann am Markt Gewehr bei Fuß stehen müssen im übertragenen Sinn, um dann die Kapazitäten dann noch bereitzustellen, die dann auch sicherlich abgerufen werden. Da habe ich keinen Zweifel dran.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz,
Alex. Nee, ich habe noch eine Erwägung, wenn du gestattest. Und zwar hatten wir jetzt ja über Einsatzverbote und Beschränkungen gesprochen und am Rande auch dann natürlich das ja historisch schon seit mehreren Jahrzehnten im Gesetz befindliche Einsatzverbot im Bauhauptgewerbe. Und wir sprechen jetzt immer davon, dass möglicherweise weitere Bereiche reguliert werden. Ich bin ja ein starker Fürsprecher davon, dass man deregulieren muss und dass man sich auch nochmal kritisch hinterfragen muss, ist denn dieses Einsatzverbot im Bauhauptgewerbe überhaupt noch verfassungsgemäß? Das Bundesverfassungsgericht hat das aber auch vor, bei 50 Jahren, würde ich mal so gefühlt schätzen. Also das ist schon lange her gesagt, das ist verhältnismäßig und auch verfassungsgemäß legitimiert. Nur mittlerweile haben wir ja ganz andere Zustände am Arbeitsmarkt mit weiteren Schutzvorschriften für die im Baubereich sich betätigenden Unternehmen beziehungsweise dann auch im Wesentlichen der dortigen Arbeitnehmer. Ich meine, dass diese Vorschrift überhaupt keine Legitimität mehr hat. Natürlich historisch gewachsen aus der Vergangenheit, aber dass man das ganz klar nochmal auf die Agenda nehmen muss und sollte, um dann möglicherweise bei politischem Druck dann auch eine Liberalisierung herbeizuführen, möglicherweise auch das so weit voranzutreiben, dass man es nochmal vor die Gerichte bringt und auch nochmal das Verfassungsgericht, wenn nichts hilft, dann einbindet. Ich meine, dass das Verbot ist verfassungswidrig inzwischen und das muss meines Erachtens nochmal auf die Agenda, was natürlich dann auch wieder gewisse Opportunitäten für Personaldienstleister in diesem Bereich öffnet. Also dann auch in dieses Segment zu überlassen, was gegenwärtig ja im Wesentlichen untersagt ist.
Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Ich habe ein bisschen resigniert, weil das Thema ist schon so lange irgendwie auf der Agenda. Die Verbände haben sich das schon häufig auf die Agenda relativ weit oben gesetzt und dann ist es immer wieder ein bisschen runtergerutscht. Wir haben ja ein paar aktuelle Themen, ne? Verlängerung, Tarifvertrag, Zusammenschluss und viele, viele, viele Dinge, die uns in der Zeitarbeit hier immer wieder beschäftigen. Und irgendwie das Thema fällt dann meist immer runter. Aber bin ich bei dir, auf jeden Fall wichtig, gerade wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben einen Rückgang an Beschäftigung über die Zeitarbeit. In der Zeitarbeit wäre natürlich so eine Öffnung sicherlich eine Möglichkeit, auch da wieder mehr Mitarbeiter in die Überlastung zu bringen. Und die Bauindustrie wäre auch dankbar, hat man ja schon mal ein paar Mal auch gehört. wenn das sich öffnet, weil die brauchen auch Personal und würden sich freuen, wenn die temporär da Mitarbeiter über die Zeitarbeit auch einsetzen könnten. Aber wer muss das auf den Weg bringen, Alex? Mit wem müssen wir kuscheln, dass das funktioniert?
Ja gut, verantwortlich ist immer der Gesetzgeber, sprich erstmal so die entsprechende Regierung, also die Verbände sind dann natürlich gefragt, aber du hast recht, das stand oder steht immer noch auf der Agenda, aber klar, es wurde natürlich dann depriorisiert, je nachdem, was dann eben akut anstand. Also dann kam Corona-Krise, dann die ständigen Tarifvertragsverhandlungen über IAP, dann eben jetzt die Entgelttarifverträge, dann Zusammenführung der Verbände, das muss sich auch alles rütteln und dann ein einheitliches Tarifwerk, was dann irgendwie ja auch planerisch ansteht. Ne, man muss sich da eben nur entscheiden, auch mal verfolgen was oder lassen wir es erstmal so, wie es ist. Aber es wäre eben, auch gerade mit Blick auf die sinkende Zahl von Zeitarbeitnehmern, sicherlich ein Potenzial, was man im Sinne der Branche heben kann. Und du sagst es, Baubranche, Fachkräftemangel, die wären sicherlich nicht undankbar, auch wenn es dann natürlich jetzt auch gerade nicht stramm bergauf geht in der Baubranche, aber das wird ja auch mal ein Ende haben. Und da wäre die Zeitarbeit sicherlich eine gute Wahl, um dann eben sich die Profile zu beschaffen, die man dann aus...
Es wäre ein neues Geschäftsfeld. Ja, ja. Das wäre ne, ein ganz neuer Geschäftszweig. Ne, ist sicherlich eine Möglichkeit, aber dafür müssen wir halt auch ein bisschen vielleicht auch mal Druck beim Verband machen, dass die das vielleicht wieder ein bisschen mehr priorisieren. Nicht, dass die untätig sind, das will ich hier nicht sagen. Also in keinster Weise, ich weiß, es ist nicht immer einfach, es gibt ganz viele Dinge, die immer auf der Agenda hochrutschen, weil sie höhere Priorität haben, weil ne, Verbote in der Zeitarbeit anstehen. Das will man natürlich vermeiden, aber wir müssen einfach mal ein bisschen proaktiv sein und das auch mal wieder fordern bei Hauptgewerbe. Ist nicht mehr zeitgemäß, so generell. Und wenn wir das bei Hauptgewerbe, vielleicht kriegen wir dann ja auch wieder die Fleischindustrie wieder mit rein, ne? Dass man einfach sagt, hör mal zu, wir haben das jetzt im Hauptgewerbe hinbekommen, ja, und vielleicht kriegen wir dann auch die anderen Verbote wieder anders reguliert. Das wäre so mein Wunsch. Aber nochmal danke, Alex. Ich habe da wirklich schon ein bisschen resigniert. Ich glaube mal irgendwie doch immer das Positive und das Gute auch im Menschen, aber irgendwie, das ist jetzt schon so viele Jahre und da hat sich irgendwie nichts bewegt. Das heißt immer, ja, das könnte jetzt mal fallen und ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, aber vom Reden passiert nichts.
Ja, es war in der Tat vor der Corona-Krise, gab es da schon so Initiativen, auch aus dem Kreis von Zeitarbeitsunternehmen, die sich diese Sache angenommen haben, auch dann in Zusammenarbeit mit dem Verband. Ja, dann kam eben Corona, wenn ich das richtig erinnere, und das Thema diffundierte so im Nichts, ne, weil es dann erstmal aktuellere Brandherde gab, die es zu löschen galt. Ist ja auch nachvollziehbar, aber du hast recht, man soll und will den Verbänden sicherlich keine Untätigkeit vorwerfen, um Gottes Willen, nur als Gedankenanstoß, dass man sich auch dieses Themas vielleicht nochmal annimmt, auch gerade mit Blick auf den Rückgang, dass man dort Geschäftsfelder aktivieren kann, um auch dann Zeitarbeitsunternehmen neue Marktopportunitäten zu liefern. Gut, ist natürlich die Frage, ob das politisch jetzt reif ist, das zu ändern in der Konstellation, weiß man natürlich auch nicht. Vielleicht sagt man sich auch, naja gut, wir warten bis zum Ablauf dieser Legislatur, schauen mal, ob sich die Farblehre in Berlin dann ändert, wo man dann auch unter anderen Vorzeichen sich größere Chancen ausrechnet, dass dann das Verbot auch dann tatsächlich politisch gekippt werden kann. Das mag natürlich auch eine Erwägung sein, dass man jetzt gegenwärtig politisch da keine Aussicht auf Erfolg sieht.
Ja, da stecken wir auch nicht so drin. So, wir sind ja nicht jeden Tag da in Berlin und sprechen mit den aktuellen Politikern. Wir wissen natürlich auch, dass die Strömungen da derzeit nicht unbedingt pro Zeitarbeit sind. Und die Partei, die vielleicht eigentlich so immer bekannt dafür war, eher der Zeitarbeit zugewendet zu sein, löst sich ja gerade auch irgendwie gefühlt in Wohlgefallen auf. Und jetzt auch zum Beispiel von der CDU, CSU kam ja auch die Initiative Eindämmung der Zeitarbeit in der Pflege. Eigentlich auch relativ untypisch. Da gibt es ja andere Parteien, die da mehr normalerweise hinterher sind, die Zeitarbeit weniger mögen als jetzt unbedingt die CSU, CDU. Aber irgendwie müssen wir ja trotzdem mal was machen und auch sowas braucht Vorbereitung. Und da seid ihr Hörer, Zuschauer jetzt mal gefordert, sprecht mal mit eurem regionalen Ansprechpartner vom Verband, sprecht die Verbände an, eure Ansprechpartner, die ihr da habt und ja, geht dem mal ein bisschen auf den Zeiger damit und erwähnt das immer wieder, weil wenn wir es totschweigen, dann passiert nichts. Und deshalb, Alex, nochmal danke, dass du es angesprochen hast. Vielleicht haben wir ja ein bisschen was bewegt hier mit diesem Podcast, dass das wieder ein bisschen priorisiert wird und höher auf die Agenda kommt. Auch wenn man sagt, okay, diese Legislaturperiode halten wir nochmal die Füße still, aber trotzdem muss es vorbereitet sein und sobald die neue Legislaturperiode dann da ist, neue Bundesregierung sich zusammengesetzt hat, weil die wird sicherlich sich auch wieder aus mehreren Parteien zusammensetzen. Das lässt sich leider jetzt in der aktuellen Lage nicht vermeiden. Auch da müssen wir aktiv werden und frühzeitig schon unseren Wunsch auch mal platzieren. Und da muss ja wahrscheinlich viel passieren. Das ist ja nicht immer so, der Otto-Normalverbraucher sagt sich, ach ja komm, dann machst du mal so eine Initiative und dann Attacke. Nee, aber da sind viele Dinge, die vorbereitet werden müssen, müssen Leute abgeholt werden, müssen vielleicht auch Umfragen gemacht werden, Statistiken rangezogen werden, ne? Meinungen geholt werden, von Lobbyarbeit gemacht werden, auch wenn die nicht so immer so gut besprochen wird. Aber ich finde, Lobbyarbeit ist schon für gute Dinge auch wichtig. Und ja, muss halt auch an den richtigen Stellen platzieren. Aber dafür haben wir ja den Verband und darum bin ich ja froh, dass wir jetzt mit einer Stimme dort aktiv werden und nicht mehr zwei, die dann vielleicht auch in einigen Punkten mal dann nicht der gleichen Meinung sind. Und so müssen sie ja in einem Verband, können sie es intern dann besprechen und dann aber trotzdem nach außen dann mit einer Stimme dann auch sprechen. Alex, haben wir soweit alle Punkte jetzt? Wir sind doch ein bisschen länger geworden. Ich dachte schon so bei 20 Minuten, wir schaffen heute eine kurze Folge. Aber wie man sieht, vor allen Dingen war es nicht nur für Quereinsteiger und Neue in der Branche, sondern doch, da war auch eine Menge für alteingesessene Zeitarbeitsexperten dabei, die schon lange dabei sind. Auf jeden Fall, da haben wir auch eine Menge Content heute liefern können.
Ja, du siehst, spannendes Thema, auch wenn sich das jetzt laut unserer Vorbesprechung nicht so andeutet, aber man kommt ja dann im Gespräch auf dann weitere spannende Aspekte in diesem Bereich, ja.
Ich werde dann auch immer häufig emotional, weil ich immer auch Pflege, die liegt mir so am Herzen. Ich finde es einfach schlimm, was da so passiert. Wirklich schlimm, das ist nicht in Ordnung. Und vor allen Dingen die ganzen Mitarbeiter, die da auch bei den Zeitarbeitsfirmen beschäftigt sind, die da gerne in der Zeitarbeit, aber die werden immer vergessen. Ja, die haben doch den Wunsch, in der Zeitarbeit zu arbeiten. Will man denen das verbieten, die freie Berufswahl, wo die arbeiten können? Die finden doch andere Rahmenbedingungen vor, haben mehr Mitspracherecht, als sie das vielleicht bei der einen oder anderen Einrichtung haben. Und das kann doch nichts Schlimmes sein. Also wirklich, das kann ich auch nicht so stehen lassen. Aber Alex, lass uns da gerne noch mal in einem der nächsten Podcasts drüber sprechen. Werden wir sicherlich am Rande wieder auch das eine oder andere mal anschneiden. Und Alex, dir gebührt wieder das letzte Wort.
Ich kann mich nur bedanken, lieber Daniel. Wir haben das Thema jetzt, glaube ich, umfänglich bearbeitet und auch darüber hinaus noch den einen oder anderen Gedanken hier einpflanzen können, hoffe ich, beim Hörer oder an Hörerin. Und gibt, glaube ich, Anknüpfungspunkte für weitere Themen in diesem Zusammenhang.
Ja. Okay, gut, dann bereit für Zeitarbeit. Wir sind raus. Denkt dran, am 14. und 15. Mai KI-Kompetenztag in Düsseldorf, auch mit einem spannenden KIVO-Thema von CMS mit Dr. Alexander Bissels, wird auch live vor Ort sein und eine Keynote halten. Freue ich mich sehr drauf. Sind noch 9 Plätze jetzt aktuell frei. 41 Anmeldungen haben wir schon, bei 50 möchten wir die Veranstaltung, weil der Raum gibt nicht mehr her. Also wirklich keine künstliche Verknappung, sondern der Raum gibt einfach nicht mehr her. Deshalb schnell sein und die letzten Plätze sichern. In diesem Sinne, wir sind raus. Liebe Grüße und danke dir, Alex. Bis zum nächsten Mal.
Mal gerne. Tschüss, lieber Daniel.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.